sei mit euch und Friede. Von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen das erzählt, dass mich in der letzten Woche dieser Wochenpsalm, diese vor uns liegende Woche, in ganz besonderer Weise angesprochen hat, dass ich Ihnen deshalb dieses Wort auch mitgebracht habe und dass wir deshalb jetzt auch über dieses Wort die Predigt hören werden. Aber Sie haben das eben schon gemerkt, bei der Psalmlesung und auch bei der Schriftlesung, das ist ein sehr langer Psalm. Da kann man nicht über alles predigen und da könnte man eine ganze Predigtreihe drüber machen. Und so habe ich das mitgebracht, wo ich so am meisten hängen geblieben bin. Ich mache das so beim Bibellesen häufig wie so ein Schiffer, wie ein Kapitän, der wirft seinen Anker aus, dann geht das Schiff so weiter und dann bleibt er irgendwann hängen. Richtig hängen. Das sind meistens die für mich sehr fruchtbaren Stellen. Und so ist es auch in dieser Woche gewesen. Und an 5 ganz besonderen Stellen dieses Psalms bin ich hängen geblieben mit meinem Anker, mit meinem Glaubensanker. Und diese 5 Stellen, ich habe sie auf den Zetteln fett gedruckt, die möchte ich uns zu Beginn der Predigt noch einmal vorlesen, denn die werde ich in besonderer Weise vor dem Hintergrund des ganzen Psalms auslegen. Das erste Wort ist der Vers 6. Da heißt es: Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das zweite Wort ist der Vers 4. Da heißt es: Du bist mein Fels und meine Burg. Der dritte Vers ist der Vers 9. Da heißt es: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das vierte ist der Vers 16. Da heißt es: Meine Zeit steht in deinen Händen. Das fünfte und letzte, im letzten Vers 25, seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Ich möchte uns beten. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für diesen Psalm 31, der dein heiliges und lebendiges Wort ist. Nicht, dass du jetzt zu uns sprechen willst und wirst. Ich möchte dich bitten für diese Predigt, dass er an jeden Einzelnen erreicht, der heute hier ist, aber auch an jeden Einzelnen, der über Internet diese Predigt nun hört oder in einiger Zeit die Kassette oder die CD gehört haben. Ich möchte dich bitten, dass du ganz neu uns das Wunder schenkst, dass du durch diesen Psalm mit deinem Heiligen Geist zu einem jeden Einzelnen sprichst. Und so segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das, was ich verstanden habe für mein Leben, das möchte ich Ihnen, das möchte ich euch, das möchte ich dir ganz speziell zusprechen, ausgehend von diesen 5 Bibelstellen. Das Erste, was du neu hören darfst für dein Leben, ist: Gott hat dich erlöst. Wir lesen das im Vers 6. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Gott hat dich erlöst. Erlösung ist ein Wort, das kennen wir heute nicht mehr so im alltäglichen Sprachgebrauch, aber in der damaligen Zeit war das den Menschen bekannt. Das war da im Griechischen steht, da wusste jeder genau, was gemeint war damals vor 2000 Jahren. Die Erlösung bedeutete, dass jemand, der in einem Sklavendienst war, in einem Knechtschaftsverhältnis, dass der freigekauft wurde von den Ketten, von seiner Gefangenschaft und dass er frei war. Erlösung bedeutete den Freikauf eines Sklaven. Er wurde von einem anderen gekauft, erkauft und anschließend freigelassen. So ist das bei uns. Wir sind auch freigekauft. Durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Lösegeld, was gezahlt worden ist für die Knechtschaften, unter denen wir stehen und die uns binden, auf und in dieser Welt. Die Knechtschaften des Geldes, die Knechtschaften unserer Ängste und auch die Knechtschaft des Todes, auf den wir zugehen. Wir sind erlöst. Wir sind gestellt in eine neue Existenz. Wir dürfen frei leben. Da wird es gleich in den nächsten Punkt. Aber erstmal müssen wir das richtig verstehen für unser Leben, dass wir erlöst sind, dass du erlöst bist. Weil wenn du das nicht verstanden hast, werden alle anderen Punkte, die gleich gleich kommt, für dich nur leeres Gerede sein. Ein frommer Wunsch, aber nicht das, was du annehmen kannst. Die Lösung auf Golgatha in Jesus Christus ist für dich geschehen. Das ist der Kernpunkt des Glaubens. Das musst du annehmen, das musst du glauben, sonst geht alles andere an dir vorbei. Übrigens auch das ewige Leben. Ist Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, so bleibst du ewiglich verloren. Ist Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, so bleibst du ewiglich verloren. Wenn Jesus nicht in dir geboren ist, das heißt, wenn der Heilige Geist nicht die Wiedergeburt in dir hervorgebracht hat, du verstanden hast, dass die Erlösung auf Golgatha dir gilt, dann ist dir das nichts nütze, was da in Bethlehem auf Golgatha geschehen ist, ist die ganze Bibel für dich letztlich nur ein Geschichtsbuch. Da kannst du übrigens auch nicht erlöst werden. Da kannst du nämlich nicht bestehen vor dem ewigen und heiligen Gott. Die Erlösung, die muss man verstehen und das muss Gott in einem wirken. Aber wir müssen offen sein dafür. Das Evangelium lesen wir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du nicht wirklich für dich verstanden hast und das wirklich glaubst und angenommen hast, dass du erlöst bist, dann bist du kein Kind Gottes. Und dann fehlt dir das Wesentliche. Und dann sind auch all die Dinge, die ich gleich sagen werde, das sind nur lose, leere Worte für dich. Das muss wirklich in dir drin sein, der Heilige Geist. Und der wird dann wirklich dir auch die Aufnahme seines heiligen und lebendigen Wortes schenken. Merke ich nun das, dass ich erlöst bin? Kann ich das festmachen, wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere fragen, der so denkt, ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich denn wirklich diesen Jesus schon angenommen habe, ob ich wirklich angenommen habe, dass ich erlöst bin. Nicht immer nur so die leeren dogmatischen Floskeln des Pastors oder meiner Frau nachgeplappert habe. Nun, man kann es an einer Sache feststellen, dass du wirklich erlöst bist von Jesus. Dass das Blut Christi wirklich über dich drüber gekommen ist, das merkst du an der Freude, die in dir ist. Wenn der Heilige Geist in uns ist, und wenn der in uns ist, dann sind wir erlöst, weil wir dann Teil an Gott sind, dann bekommen wir Freude. Steht im Galaterbrief, die Frucht des Heiligen Geistes ist Freude. Und wenn du dieses Wort hörst, du bist erlöst, wenn du da so sitzt und sagst, gut, hoffentlich kommt gleich der nächste Punkt, weil so mit dem weiten Raum und die Hilfe kann ich gebrauchen, da aber weiter keine, dann merkst du, dann stimmt was nicht. Aber wenn du dich richtig in dir freust jetzt nicht, sagst, das gilt ja mir. Jawohl, ich bin erlöst vom ewigen Tod. Ich habe Freude darüber. Dann weißt du, dann hast du es. Wenn dich das kalt lässt, dann sag ich einfach mal so, dann würde ich dem ganz, ganz schnell nachgeben. Ich kann niemandem den Glauben absprechen oder ihm sagen, du bist gläubig. Aber das ist so ein Kriterium, dass du das wirklich angenommen hast. Ich sage das mal, wenn Menschen Erlösung spüren, dann freuen die sich. Es hat vor 30 Jahren, über 30, über 40 Jahren in Lengedämmer ein furchtbares Bergunglück gegeben. Die Älteren erinnern sich daran, das war 1963. Da wurden viele Bergleute verschüttet, viele starben. Aber man stellte fest, nach über 10 Tagen, da sind noch 11 am Leben. Und da hat die ganze Republik gekämpft um das Leben dieser 11, nicht? Und die waren da unten und die hatten nichts mehr zu essen halt. Und man hat gekämpft und die waren 11 Tage unter der Erde, hatten kein Licht mehr. Und die mussten mit dem Tod rechnen. Und dann ist es gelungen, einen Schacht zu ihnen zu bohren und dann konnten die gerettet werden. Und dann kamen die raus. Und da war eine Riesenfreude, nicht nur bei den Elfen natürlich, sondern bei allen, die gemerkt haben, hey, da ist Erlösung geschehen. Erlösung von einem drohenden biologischen Tod. Da war ganz klar, die haben sich alle gefreut darüber, dass diese 11 Mann gerettet wurden. Ist dann so, ist das, wenn man Rettung erfährt. Wenn ein Mensch, der schwer krank ist, gerettet wird. Wenn man selber aus schwerer Krankheit, aus Todesnot herausgeführt wird. Dann freut man sich, wenn man erlöst ist. So auch, wenn man die Erlösung Jesu Christi spürt. Da freut man sich. Da freut man sich darüber, dass es mir gilt. Und ich möchte dir das, der du schon so lange mit Jesus gehst, noch einmal neu zusprechen für dein Leben. Du darfst dich freuen, denn du bist erlöst. Du bist erlöst von dem ewigen Gott, durch sein eigenes teures Blut, das er in seinem Sohn vergossen hat. Und weil du erlöst bist, deshalb gelten jetzt dir die nächsten Punkte, die kommen. Weil du erlöst bist, deshalb ist Gott dein Fels. Gott ist dein Fels. Wir sind in Vers 4, denn du bist mein Fels und meine Burg. Ja, liebe Brüder und Schwestern, Weil ich, Olaf Latzel, erlöst bin von Jesus Christus, hat mein Leben ein Fundament, habe ich einen Fels, auf dem ich stehen kann, eine Burg, in die ich mich immer wieder fliehen kann. Jesus Christus. Ich bin erlöst und deshalb hat mein Leben Grund und Halt. Das ist nicht die Erfahrung, die ich machen darf. Das ist jetzt nicht nur exklusiv für mich. Das war auch die Erfahrung meines Davids. Auch der hatte Grund und Halt, weil er erlöst war in Jesus Christus. Oh, oh, sagen jetzt vielleicht die einen oder anderen, hat denn der Pastor Latzel im Theologiestudium nicht richtig aufgepasst? Denn David war doch 1000 Jahre vor Jesus Christus. Nicht? Der doch vielleicht nicht. Liebe Brüder und Schwestern, alles, was im Alten Testament steht über Gott, alles, was über den Herrn dort steht, das meint auch Jesus Christus. Und wenn hier David im Heiligen Geist, denn er hat das ja nicht selber von sich aus geschrieben, sondern er ist ja gebraucht worden vom Heiligen Geist, vom Herrn spricht, dem Fels und Burg ist, dann ist das Jesus Christus, der da gemeint ist. So wird sich meine eigene Idee, meine eigene scharfe Auslegung und Blick aufs Alte Testament, müsst ihr mal nachlesen, 1. Korinther 10, Vers 4, da wird uns das ganz genau gesagt, dass wir nur so das Alte Testament zu lesen haben, nämlich dadurch, dass wir überall Jesus da drin sehen. Da heißt es, alle haben dieselbe geistliche Speise gegessen und alle haben denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Und dann kommt es, der Fels aber war Christus. Die wussten das zwar noch nicht direkt und konnten noch nicht erzählen von Kreuz und Auferstehung, aber der Heilige Geist hat es ihnen schon verdeckt offenbart. Und der Fels, von dem hier David schreibt, das ist Jesus, auf dem dürfen wir stehen. Nochmal nicht nur im Korintherbrief, auch in dem Lied, das wir eben gesungen haben, 362, Martin Luther, da ist man ja als protestantischer Theologe immer gut beraten, wenn man den als Zeugen so heranrufen kann, dann hat man so das Totschlagargument gebracht, nicht? Der schreibt das ja in dem dritten Vers, den wir eben gesungen haben. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Jesus Christus ist der Herr Zebaoth, ist der dreieinige Gott, der war von Anfang an schon da. Das ist Jesus. Und Jesus ist unser Fels, auf dem wir stehen dürfen. Im ersten Lied gesungen. Fels, auf dem ich stehe. Wenn du gespürt hast und weißt, dass Jesus dich erlöst hast, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn der Heilige Geist dir das offenbart hat, dann darfst du wissen, dass dein Leben ein sicheres Fundament hat. Dass du getragen bist von Jesus. Es gibt einen Felsen, der dir sicheren Stand gibt, Jesus. Es gibt eine feste Burg, in die du dich flüchten kannst, Jesus. Es gibt ein Fundament, das deinem Leben Sicherheit und Schutz gibt, das ist Jesus. Er trägt und hält dich. Gestern Abend eine Sendung gesehen, habe ich zufällig abends noch reingeschaut, ziemlich spät, 24 Uhr, kam auf Bibel TV eine Sendung über die verfolgten Christen in China, während der Kulturrevolution. Grausamste Dinge, die die erleben mussten. Da haben die berichtet von einem Pastor, der war über 23 Jahre im Gefängnis, nur weil er zu Jesus gestanden hat. Und weil er Jesus nicht ableugnen wollte. Dem haben die alles genommen, den haben die gefoltert. Er hat das berichtet, wie er über Jahre in Handschellen gewesen ist, wie sie ihn immer da gequält haben, dass er auch an Selbstmord gedacht hatte. Grausam. Er sagte, eins habe ich gehabt. Jede Nacht habe ich meine Bettdecke über mein Gesicht gezogen. Dann hat er so ein Lied, das hat er dann auf Chinesisch vorgesungen, hat er gesungen eben von Jesus vom Kreuz. Das hat ihm Kraft gegeben. Die waren hinterher so verzweifelt, diese Behörden, die ihn gefoltert und gequält haben, dass die den entlassen haben und haben auf den Entlassungsschein falsch angegeben, er hat Jesus abgeleugnet und deshalb hat man ihn entlassen. Da hat er gesagt, das stimmt gar nicht. Da ist er zum Gefängnis zurück und hat vor dem Gefängnis eine kleine Hütte gebaut, weil er gesagt hat, der Grund, warum ihr mich entlassen habt, der stimmt gar nicht und deshalb bin ich weiter inhaftiert. Konnten das nicht mehr ertragen, so einem Mann Unrecht zu tun, den die gequält hatten, dem die alles genommen hatten, alles zerstört. Aber eins ist ihm geblieben, Jesus. Das war das Fundament seines Lebens. Dieser Mann, obwohl er so lange gequält und gefoltert war, der war, das merkte man richtig, fröhlicher, frommer Mann. Der sagte, das war so wunderbar, was die mit mir gemacht haben, weil ich ja dem Herrn danach gefolgt bin. Ich bin seinen Weg gegangen. Ich durfte den gehen. Irre, es war also ein Zeugnis, wo ich gesagt habe, da schäme ich mich, Pastor hier in Bremen zu sein, mit all dem Luxus und mit all dieser Bequemlichkeit, die ich habe. Aber das ist eben so, wenn jemand festen Stand in Jesus hat, ganz gleich, was dann kommt, steht man fest in den Lebensstürmen, wenn es in der Familie nicht mehr geht, wenn da die Krankheit kommt, wenn da Dinge über einen zusammenbrechen. Wenn ich Jesus habe, dann ist Gott mein Fels. Das möchte ich dir neu zusprechen für deine Situation, für die Lüftchen oder vielleicht auch für die Winde und Stürme, die dich momentan umwehen. Du darfst wissen, wenn Jesus dein Fels ist, dann wird dir nichts geschehen, dann wirst du stehen bleiben. Dein Haus wird nicht einstürzen, wenn es auf Jesus gegründet ist. Das ist das Zweite. Jesus, Gott ist dein Fels. Ein drittes wunderbares Wort, wo ich hängen geblieben bin, das mich unwahrscheinlich angesprochen hat. Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. Wir lesen das im Vers 9. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ja, wenn man erlöst ist, wenn man freigekauft und freigelassen ist von den Knechtschaften dieser Welt, dann ist man wirklich von Gott auf weiten Raum gestellt. Aber dazu muss ich erst die Erlösung erfahren. Sonst bleibe ich weiter in diesen Knechtschaften dieser Welt, in all den Fesselungen. Und die kennen wir ja alle. Wir haben letzten Sonntag über das Dornenstück-Dickicht gesprochen, da aus Lukas 8, was über uns wächst, nicht? Die Sorgen um die Familie, der Reichtum, die Freuden des Lebens, nicht? Ich bin da ganz schnell gefangen in Dingen und Gott kann gar nicht in mir wirken. Aber wenn ich die Erlösung Jesu Christi gespürt habe, dann bin ich frei von diesen Dingen. Nicht, dass ich mich nicht freuen darf über meine Familie und über mein Bankkonto, über eine gelungene berufliche Karriere. Das sind ja alles Geschenke, Gesichter. Aber dann brauche ich mich darin nicht mehr zu verlieren letztlich. Da bin ich frei von all den Zwängen. Da habe ich Möglichkeiten. Dann stellt Gott meine Füße auf weiten Raum. Also das Volk Israel aus Ägypten befreit. Dann holt er sie aus der Knechtschaft raus. Das sagt er in dessen ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nicht der Herr führt uns raus aus den Knechtschaften, aber wir machen das immer wieder so. Wir gehen immer wieder zurück in die Knechtschaft. Wir sind frei durch Jesus am Kreuz und Gott hat unserem Leben ganz andere Möglichkeiten gegeben. Aber wir knechten uns selber immer wieder hier in und auf dieser Welt. Vor einiger Zeit einen Bericht gesehen über Legehennen, die so furchtbar gehalten werden in ihren Gefängnissen. Also ich bin Jäger. Einige schimpfen mich ja immer in der Gemeinde, sagt, sie dürfen nicht so viel über die Jagd erzählen, nicht uns Städtern ist das alles fremd. Ich habe kein Problem mit der Jagd, das kann ich einfach mal ausführlich erklären, warum das so ist, weil das artgerecht ist. Aber womit ich Probleme habe, das ist mit einer Massentierhaltung, die nicht artgerecht ist. Und wenn man 4 Hennen auf einem Stück hält, das noch kleiner ist als diese Kanzel, auf der ich stehe, dann ist das nicht artgerecht. Das ist furchtbar. Aber man hat da festgestellt, wenn man solche Hennen befreit, die da so 1,5 und 2 Jahre in so Käfigen waren, die gehen dann, die nehmen die raus, diese Tierschützer, und dann laufen die sofort zurück in den Käfig wieder. Weil die sind nichts anderes gewöhnt. Die können gar nicht mit der Freiheit umgehen, die ihnen gegeben ist. Und so ist es mit uns Menschen auch. Wie mit dem Volk Israel. Gott hat die Israeliten befreit aus Ägypten. Aber die waren dann auf dem Weg in dieses weite, wunderbare Land, in dem Milch und Honig fließen. Was haben sie immer geschrien? Wir wollen zurück nach Ägypten, wir wollen zurück zum Pharao und die Knechtschaft. Da war es so gut. So sind wir auch. Wir wollen uns immer wieder dahin geben, wo es eigentlich nicht gut ist und wo nicht unser Platz ist. Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum. Und das darfst du neu hören für dein Leben. Ich weiß nicht, was deine Knechtschaften sind. Du geknechtet bist mit all dem Weltlichen und Irdischen, was dich kaputt macht und wo du deine Sorgen hast und all die Dinge, die dich gefangen nehmen. Gott ruft dir neu zu. Ich stelle deine Füße auf weiten Raum. Dein Leben hat ganz andere Dimensionen. Nur betrachte dein Leben bitte nicht immer aus dieser weltlichen Sicht, sondern sieh es einmal geistlich. Sieh es einfach geistlich davon, dass vor deinem Leben steht, dass du erlöst bist. Weißt du, dass du ganz andere Möglichkeiten hast, auch wenn dein Ehepartner gestorben ist, auch wenn du todkrank bist, auch wenn es beruflich nicht läuft. Wir bringen uns ja ganz häufig selber in diese ich bin zu arm, ich bin zu schwach, ich bin zu gebildet, ich habe das und dieses. Ne? Wir wollen gar nicht reden mit Menschen, die euch nicht fühlen. Wirst du in diesem Gewicht durch weiten Füße, dass in mir Möglichkeit schafft, nicht vor dem, was passiert, dieser Westen, sondern wie Lust. Auch wenn man gesagt hat, dass an einer Stelle einem Gott gemacht. Wer erlöst es von Jesus, das muss auch Schwierigkeiten und Probleme. Aber für den gibt es letztlich keine Mauern mehr in dieser Welt. Mit Gott kann man über alle Mauern springen. Das darfst du wissen für deine Situation heute. Du darfst neu hören. Mit Gott kannst du über Mauern springen, weil dieser Gott deine Füße auf weiten Raum stellt. Und ein viertes, an dem ich hängen geblieben bin, auch ein ganz wunderbares Wort. Gott hält deine Zeit in seinen Händen. Wir lesen im Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit, also meine Lebenszeit, alles was mich ausmacht, mein Anfang und mein Ende, meine Geburt und mein Tod, alles ist in den Händen Gottes. Er hat dieses Leben gegeben, er wird dieses Leben abrufen. Genauso ist es bei dir. Und auch alles, was dazwischen ist, gehört Gott. Deine ganze Zeit, dieser Tag heute, gehört Gott. Nicht dir, gehört Gott. Der hat Gott dir geschenkt. Auch gestern der Tag, auch morgen der Tag, alles. Weil alles, was in dieser Erde ist, gehört diesem Herrn. Psalm 24, Vers 1. Die Erde ist des Herrn und was darin ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen, alles gehört diesem Gott. Dieses Mikrofon, dieses ganze Gebäude, alles gehört diesem Gott. Jeder, selbst der einen ablehnt. Es gibt ja so Menschen, die wollen von Gott nichts wissen. Die lehnen Gott ab. Die diskutieren dann mit einem darüber, nicht? Ihr kennt diese Leute in eurer Verwandtschaft und Bekanntschaft und Nachbarschaft, die mit einem diskutieren über Gott. Und manchmal ärgert man sich ja, manchmal wird man selber zweifelt. Ich kann nur sagen, Leute, lasst euch nur nicht von diesen Menschen irgendwie ins Boxhorn jagen. Die müssen alle eines Tages vor den Allmächtigen. Eines Tages werden wir sehen, wer Recht hat. Und Gott hält unsere Zeit in seinen Händen. Und wohl dem, der das hier schon anerkennt. Und wehe dem, das sage ich auch ganz deutlich, wer das ablehnt. Das muss man den Menschen auch sagen. Die Bibel sagt das ganz deutlich, müsst ihr mal nachlesen. Jeremia, Jesaja im Römerbrief. Wehe dem, der sich als Ton gegen den Töpfer auflehnt. Das ist immer wieder das Bild, was Gott gebraucht hat. Der Ton und der Töpfer. Wer da meint, er könnte irgendwie diesem Gott was erzählen. Und meint, er könnte seine eigene Zeit in die Hände nehmen. Wenn wir meinen, wir sind die Herren unserer Zeit hier auf Erden. Erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, aber du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir sollen keine anderen Herren neben Gott stehen haben, die Herren über unsere Zeit und unser Leben sind. Auch nicht wir selber. Das hört der Mensch des 21. Jahrhunderts nicht gerne, denn der ist ja Herr seines Lebens. Wir wollen ja Herren sein am Anbeginn des Lebens, da entscheiden wir, wird ein Kind abgetrieben oder bleibt es am Leben. Am Ende bitteschön auch, da wollen wir auch die Herren sein, Euthanasie. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute nicht stehen. Wir wollen Herren sein über das Leben im tiefsten Sinn. Und natürlich erst recht über die Zeit, die zwischen diesen beiden Dingen, Geburt und Tod, lebt, über die wir schon Herr sein wollen. Das ist die Auflehnung gegen Gott und sein Gebot, gegen seine Allmacht. Aber natürlich auch die Zeit, die uns gegeben ist. Gott wird uns alles alles fragen und sagen, was hast du denn gemacht mit deiner Zeit? Die meine war, die in meinen Händen steht, lesen wir in dem Gleichnis von den anvertrauten Funden. Und wohl denen, die sagen können, ich habe zwar nicht viel gemacht, aber ein bisschen habe ich für dich investiert, aber der sagt so nach dem Motto, habe ich nur für mich vergraben, weil ich hatte eigentlich gar keine Ahnung von dir. Der wird abgestraft, der kann vor Gott nicht bestehen. Druck mit Stroh ist der Geheim. Weißt du, das ist dein liebender Vater im Himmel. Der hat dich erlöst. Der ist in Jesus Christus für dich selber ans Kreuz gegangen. Ist für dich gestorben. Deshalb dürfen wir in allem wissen, was uns geschieht. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, keine Sorgen, keine Furcht zu haben. Weil der, der im Regiment sitzt und der unsere Zeit in seinen Händen hält, der hat uns so unglaublich lieb, dass es da am allerbesten aufgehoben ist, viel besser als er bei uns. Das darfst du neu hören. Deine Zeit steht in seinen Händen. Jetzt, liebe Brüder und Schwestern, kommt das finale Grande. Die ersten Akte, die waren ja schon sehr mutmachend und ich denke, da durften wir Jesus und durften wir Gott neu lieb gewinnen. Aber jetzt kommt es so richtig zum Paukenschlag, so wie in einer guten Oper zum Schluss, wo es nochmal richtig knüppeldick kommt, nämlich im letzten Vers. So hat Gott das auch im Heiligen Geist komponiert, diesen wunderbaren Wochenpsalm. Nicht, wenn man das erlebt hat, dass Jesus Christus einen erlöst hat, dass Gott ein Fels für sein Leben ist, dass Gott die Zeit in seinen Händen hält, dass er unsere Füße auf weiten Raum stellt. Ja, wisst ihr, da bleibt nur eins, dann können wir getrost und unverzagt in die vor uns liegende Zeit gehen. Weil das so ist, was wir eben in den ersten vier Punkten hören durften. Deshalb dürfen wir getrost und unverzagt in das gehen, was vor uns liegt. Weil du an diesen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glaubst, deshalb darfst du neu in deiner Situation getrost und unverzagt sein. Das steht hier, das ist dieses Wort, das ich zu Beginn des Gottesdienstes dir zugerufen habe. Sei getrost und unverzagt, der du auf Gott harrst. Das darfst du wissen einfach für die nächste Zeit, dass Gott dir das zuruft und dass er es dir ganz neu deutlich macht an diesem Psalm 31, dass du getrost und unverzagt sein darfst, weil er, unser allmächtiger Gott in Jesus Christus, im Regiment sitzt und weil er über dich wacht. Alle Ehre diesem heiligen und allmächtigen Gott. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.